Herr, was für eine Gegenwart. Wir wollen unsere Kronen niederlegen vor deinem Thron. Herr, und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Denn dein Wort ist wie ein Hammer und wie ein Feuer, das Felsen zerschmeißt. Du hast gesagt, den Schwachen bist du mächtig, und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, das weiterzugeben, was du möchtest, Herr. Heiliger Geist, leite mich. Nicht nur einfach mit Buchstaben und Worte, sondern mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Denn ohne dich kann ich nichts tun. Wir können nichts tun ohne dich. Amen. Oh. Was für eine Gegenwart. Ich fand das so schön eben, die Zeit. War jemand zur Pfingstpredigt da? Denn einmal die Hand hin, damit ich weiß, wie viele circa zur Pfingstpredigt da waren. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch nicht Schluss. Und ich muss da nochmal zurück. Gerade bei den Themen, die wir heute Morgen auch im Lobpreis hatten, bin ich nochmal aufgesprungen und habe Marcel gesagt, du, tu mir einen Gefallen. Ich brauche doch nochmal diese Bibelstelle, auch wenn ich da letztes Mal drüber gesprochen habe. Aber kannst du bitte es nochmal einwerfen? Und ich möchte das gern nochmal wiederholen. Weil es genau das ist, was wir brauchen. Apostelgeschichte 2. Weiß jemand zufällig nicht, was zu Pfingsten passiert ist? Nein, weil ich hatte letztens Gespräche mit Menschen, die wussten eigentlich nicht mehr, was zu Pfingsten war. Deswegen ist das auch mal ganz wichtig. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm gab. Und ich möchte das wiederholen, wollen wir das nicht alle nochmal erleben, so richtig, dass der Heilige Geist kommt, durchbricht, dass er hier wie so ein Tsunami hindurchfliegt und unsere ganzen Herzen erfüllt und dass wir überfließen. In dieser Vorbereitung werde ich nur einmal kurz jetzt nochmal eingehen über das, was ich letztes Mal gesprochen habe. Ich habe über Graf von Zinzendorf geredet. Graf von Zinzendorf, kannst du noch einmal... Genau. Ist ein Mensch gewesen, dem wir so viel, dass dieser ganze Planet zu verdanken hat. Und da werde ich gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Aber Graf von Zinzendorf hat die größte Missionsbewegung in Gang gesetzt, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Hier sind nochmal seine charakterlichen Eigenschaften. Ups, warte. Da will ich aber einfach nur schnell durchgehen, weil darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen. Er ist ein Mensch, der Einheit auf dem Herzen hatte. Einheit, dass wir alle, egal aus welcher theologischen Richtung wir kommen, die Liebe Gottes und eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass das ist, was ihn verbunden hat. Dieser Mensch, als er damals diese Mission gestartet hat, dann war das so, und das möchte ich schon gerne nochmal wiederholen, er Dort ist Herrenhut entstanden. Ich glaube, viele von euch kennen Herrenhut, wenn ich schon mal da war. Es lohnt sich auf alle Fälle, dass er es gespürt hat in sich, wenn etwas nicht gestimmt hat in dieser Gemeinschaft. Und er ist von Haus zu Haus gegangen und hat so drum gekämpft, dass wieder Einheit entsteht und nicht Zerschlagenheit, Trennung, Teilung. Das hat er ganz oft auf dem Herzen. Und durch das, dass er das immer wieder umgesetzt hatte, ist diese Gemeinschaft, damals die Herrenhuter Gemeinschaft, entstanden. Und das größte Missionswerk der Geschichte ist entstanden. Die Erweckung in Wales ist aus Herrenhut gekommen, weil dort Missionare hingegangen sind. Die Inuit sind die ersten, die erwischt wurden damals. Und dann ging das weiter, das ging bis 1904. Und dann 1905, ein Mann, ein Bergarbeiter, ein einfacher Mensch. Dieser Mensch hat es geschafft, weil er voll des Heiligen Geistes war, voll der Liebe Jesu in sich hatte, war das jemand, der die Erweckung in Wales entzündet hat mit. Das alles ist durchgegangen und wir wissen, wo unsere Wurzeln herkommen. Die kommen genau dort her, aus der Erweckung in Wales. Und aus dieser Erweckung in Wales ist etwas anderes noch entstanden. Die Auswirkungen sind genau dort passiert. Das war wie eine Welle, die rüberging. Und denn Azusa Street, ich glaube, das sagen auch viele von euch, ist genau die Erweckung weitergegangen. Tausende Menschen sind gläubig geworden. Ich habe das hier mal kurz zusammengefasst. Auch ein afroamerikanischer Prediger, Sohn ehemaliger Sklaven, predigt Geistestaufe und Zungenrede. Die ersten Erfahrungen Geistestaufe in der Bonnie Bray Street, der Geist fällt, die Leute werden alle weggesäbelt, zerschreddert, sage ich so gerne, die liegen in der Ecke, weinen, lachen, rennen durch die Gegend, weil sie es nicht mehr aushalten, mit der Gegenwart Gottes so intensiv konfrontiert zu werden. Sie werden komplett geheilt, da passieren körperliche Heilung, seelische Heilung, instant. Nicht durch Therapie, was auch wichtig ist, aber das ist auch möglich, dass Gott tief und durch heilt, durch eine massive Begegnung, die alles verändert. Ich möchte einmal noch hier unten vorlesen, weil ich das sind so meine konkreten Gedanken, Verbindung zu Pfingsten, wie in Apostelgeschichte 2. Der Geist kommt unerwartet an einen, das ist ganz oft, unscheinbaren Ort. Ringstraße 45, ein unscheinbarer Ort. Wenn nicht die Ringstraße, wo ist dann der unscheinbare Ort? Das Haus muss renoviert werden, es leuchtet nicht menschlich gemacht nach außen, sondern was hier leuchten soll, ist, dass diese Feuerzungen hier runterkommen, dass dieses Haus leuchtet übernatürlich. Das ist in Wales passiert, Azusa Street passiert, da sind Lichter über den Kirchen gewesen und die Leute sind angezogen worden, weil dort ein übernatürliches Licht geleuchtet hat. Das ist nicht menschlich gemacht. Und eine Erweckung passiert nicht menschlich. Und all das ist in den vergangenen Zeiten. Ich habe so viel mit dem Heiligen Geist schon erlebt. Ich habe Dinge erlebt, ich habe es oft schon gehört, wo Katja und ich uns kennengelernt haben. Wir lagen unterm Frühstückstisch, weil der Heilige Geist bei dieser Veranstaltung so gewirkt hat, dass da so etwas wie ein Rauschen und Wellen waren, dass du gelacht hast, dass du geweint hast. Du wusstest nicht mehr, was mit dir passiert. Du konntest es mit deinem menschlichen Verstand nicht dir erklären. Mein menschlicher Verstand hat das alles abgelehnt, weil ich sowas super peinlich finde und unangenehm ist. Ich mag das nicht. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der nimmt deine ganze Gesetzlichkeit und deine Religiosität, nimmt sie einmal und kippt sie aus. Und da kannst du gegen gar nichts tun. Aber wir wollen das hier nochmal erleben. Wir wollen das noch in einer viel größeren Art und Weise erleben. Hm. Diese Erweckung in der Azusa Street hat globale Ausweitungen auch gehabt. Genauso damals wie die in Wales. Dort sind Menschen durch die Welt gegangen, weil sie voll des Heiligen Geistes waren. Und sie hatten eins gemeinsam. Und das war Einigkeit. Zusammen vor Gott knien, flehen. Sie wollten nichts anderes als mehr in der Gegenwart Gottes sein. Und da ging es nicht darum, wow, der Typ da drüben hat mich blöd angequatscht. Das hatte keine Kraft mehr. Zerteilung, Trennung, sich gegenseitig zu verletzen, weil jemand etwas gesagt hat, das gab es in dieser Zeit nicht. Dort haben Kneipen zugemacht. Die Polizisten, die brauchten eigentlich nicht mehr zur Arbeit gehen. Aber sie haben natürlich ihren Job ausgeführt. Aber es gab keine Straftaten mehr. Wenn man sieht, was in Reading passiert ist, über die ganze Zeit, die Kriminalität auf null, wo die Bethel Church ist. Da passieren auch Dinge, die jetzt hochkommen, wo man nicht sauber gearbeitet hat. Aber Einigkeit, Verbundenheit, egal wo wir herkommen, wenn wir vorstellen, wenn die ganzen Gemeinden in Uelzen verbunden und mit einem flehenden Herzen vor Gott stehen und sagen, wow, das wollen wir. Wir gucken nicht, was uns theologisch trennt. Wir gucken nicht, dass wir vielleicht einen Lobpreis machen, der etwas emotionaler ist, weil andere vielleicht die lieber anders machen. Darum geht es nicht, sondern vor Gott in Einheit, mit einem brennenden Herzen zu sein. Das nächste, was ich gerne eingehen möchte, ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Ein Herz, das nach Jesus ruft. Die letzte größere Erweckung, die mich damals noch emotional mit reingenommen hat, war in den 90ern. Pensacola, sagt euch das was? Zum Glück gibt es Videoaufnahmen von dieser Zeit. Die gab es von den anderen nicht. In der Gemeinschaft, wo ich früher war, da haben wir das sehr oft geschaut. Und wenn man dort in die Gottesdienste geguckt hat, die waren voll. Voll. Nicht, weil ein toller Lobpreis und eine super Hightech-Band war, die digital irgendwas noch Tolles nebenbei gemacht hat. Da war ein Beispiel Lyndall Cooley, falls einem das jemand sagt. Der hat den Lobpreis gemacht aus dem Herzen heraus. Nicht diese tolle Texte. Es gibt einmal, man kann diesen Text singen mit dem Mund oder die Texte kommen aus dem Herzen und dann verändert sich etwas, was aus dir herauskommt. Dann hat man nicht nur einfach eine tolle, schöne Zeit, sondern da verändert sich was in der Atmosphäre. Da verändert sich etwas, was, ich habe das hier mal so ein bisschen geschrieben, wenn du mit dem Herzen singst oder betest oder wir kommen zusammen, egal wo du bist, ob es aber nicht unbedingt in den Versammlungen sein muss, sondern in deinem Innersten verändert sich etwas. In dem Innersten jedes Einzelnen ein pumpendes Herz, das sich nach der Gegenwart Jesus sehnt. Das nicht mehr anders kann, egal wie voll dein Terminkalender ist. Wir haben jetzt in dem Workshop, das fand ich richtig gut am Dienstag, da ging es darum, ja Mittwoch war das, zu ruhen von den eigenen Werken. Zu ruhen von den eigenen Werken. Einen Sabbat von 24 Stunden sich zu nehmen. Eine der größten Herausforderungen, glaube ich, die wir heutzutage haben. Zu ruhen von den eigenen Werken. Was bedeutet das eigentlich? Sich Zeit zu nehmen, sich selbst etwas Gutes zu tun. Das heißt nicht, dass ich an diesem Tag von einer Veranstaltung zur nächsten renne, weil ich irgendwelche geistlichen Programme machen möchte, sondern mir Zeit zu nehmen von all dem, was versucht, mich abzulenken. Versuchen 24 Stunden, inklusive Schlafen natürlich, sonst wird das schon schwierig, aber sich Zeit zu nehmen, nicht Aufgaben zu machen, sondern Zeit mit ihm zu verbringen, Zeit mit dir selbst zu verbringen, dass du endlich mal spürst, wie es dir geht und deinem Herzen, wo stehst du eigentlich? Manchmal kann das sein, dass du so viel machst und von einer Ecke zur anderen rennst oder vielleicht dieses tolle Gerät hier, weil es gleichzeitig der größte Fluch ist, der meine Zeit klaut und ich mir die YouTube-Shorts angucke in einer kostbaren Zeit, wo ich eher Zeit mit meinem Vater verbringen kann, der mich so sehr liebt, dass es schafft, dieses Gerät mich davon wegzuziehen, dann hat mein Herz noch nicht etwas erkannt. Die Prioritäten, ich rede jetzt hier nicht wegen soll und ihr müsst das tun und bla bla bla, sondern was kann das auslösen? Womit verbringe ich meine Zeit? Diese ganzen, zur damaligen Zeit, Pensacola, gab es noch keine Handys. Die haben sich getroffen an einem Ort, die haben telefoniert, die haben Zeit miteinander verbracht. Eine tiefe Sehnsucht zu haben. Oh, super, ja, habe ich ja richtig toll. Meine PowerPoint, ja. Sondern es geht nicht um Rituale, sondern um eine lebendige Beziehung zu Christus. Es geht nicht darum, hey, ich gehe auf diesen Gebetsabend. Gebetsabend ist super und der soll unbedingt geht dahin. Aber nicht, dass ich 7 Tage die Woche mich vollballer mit irgendwelchen Terminen und auf einmal gar nicht wirklich, selbst wenn du hier vorne jeden Sonntag dienst oder weiß ich was alles machst, kann das sein? Also ich kann das nicht. Aber es gibt Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben gar keine Zeit mehr mit Gott verbracht. Weil sie immer nur von einer Veranstaltung zur nächsten gehen, wow, hier wieder dahin und hier kann ich was Tolles wieder mitnehmen. Und es ist wie so ein Gefühl, wie so ein Junkie-Gefühl. Ich kenne welche auch, die gehen, oh, ich brauche diese emotionale Berührtheit. Aber geht es um emotional, dass mich irgendwas emotional trifft? Oder geht es darum, dass der Heilige Geist kommt, mein Herz reinigt und mir all das wegreißt, was mich hindert, zu ihm zu kommen. Wir machen das mal schnell weiter. Pensacola, habe ich hier einmal geschrieben. Pensacola, die hatten einen anderen Fokus wie in den anderen. Da ging es damals um Einheit und in Pensacola ging es um Buße und Umkehr. Da habe ich gedacht, so, wow, okay, es gibt gar nicht das eine, wird es in der Erweckung als Fokus geben, sondern hier ist übrigens die Kirche, ne? Also es gibt tolle Fotos, die man sich runterladen kann und so. Hier war, die Gottesdienste betonten tiefe Buße und persönliche Heiligung, was zu dramatischen Lebensveränderungen führte. Diese Erweckung dauerte über 5 Jahre mit täglichen Versammlungen, Die haben sich dort in den Universitäten getroffen, die hatten Gebetsgemeinschaften auf dem ganzen grünen Platz davor, in den Unis wurde gebetet, auf Arbeiten wurde gebetet, überall, wo die Leute getroffen sind. Eine Geschichte, die ich kenne, die ich auch gehört habe, ist einmal, da wollte sich jemand eigentlich das Leben nehmen. Er hatte sich entschlossen, in sein Auto zu setzen und loszufahren und hat gedacht, jetzt nehme ich mir Ende. Aber wie ein Wunder ist dieses Auto genau vor diese Kirche gefahren. Dieser Mensch ist dort reingegangen und ist erst wieder wach geworden, richtig, als er dort drin saß und wurde komplett von allen Depressionen in der Sekunde geheilt. Das alles kann und wird passieren. Ich glaube auf alle Fälle. Aber es gibt keine Regel, wie das passiert. Das sind unterschiedliche Sachen. Deswegen gibt es nicht, wow, wir machen das genauso wie die. Das wird jetzt unser Fokus sein. Aber wie wir auch sehen, da gab es immer andere Schwerpunkte. Es gab immer andere Schwerpunkte. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass ein Herz nach Jesus ruft. Das hatten sie alle. Das hatten sie alle. Was nun der Schwerpunkt war, wie auch immer. Aber was sie gemeinsam hatten, ist dieser Ruf nach Jesus. Hier habe ich euch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. Die lese ich euch nicht vor. Aber wenn jemand, ich weiß ja, manche brauchen ja immer wieder Bibeltexte auch, die mitgenommen werden und alles Mögliche, ne? Mache ich gleich nochmal ran, ist jetzt viel ausgegangen. Wer es gerne haben will, das ist nochmal die Beweise aus der Bibel, vom Alten und Neuen Testament, dass der Heilige Geist gesendet ist mit übernatürlicher Kraft, damit wir genau diese Dinge tun, die Jesus den Jüngern hat tun lassen. Er hat geschrieben, ich werde euch den Geist senden, den Tröster, und ihr werdet noch größere Dinge tun als die, die ich getan habe. Wenn wir verstehen, was dieser Satz alleine bedeutet, das sprengt eigentlich unseren Kopf. Weil wir uns das gar nicht zutrauen. Sind wir doch mal ehrlich. Als ich hier eben saß, hatte ich das Gefühl, ich soll das mal machen. Das hier, das bin ich. Gefüllt. Mit den Dingen, die ich glaube, was richtig ist. Aber da gibt es jetzt ein Problem. Das ist das, was Gott schenken möchte. Und je mehr ich glaube, dass ich weiß, wo der Hase langläuft, desto voller wird dieses Glas von mir selbst. Das Problem ist, Gott kann da ganz wenig nur reintun, weil ich da drin bin. Aber ich habe hier nichts drin zu suchen. Ich habe hier drin nichts zu suchen. Weil dieser Raum soll gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Was machen wir am besten? Wir kippen uns aus. Wir kippen uns einfach aus mit unserem Wissen und Glauben und Ausrichtung und überhaupt. Und ich habe sowieso geschnallt. Ich weiß, wo der Hase langläuft. Ja. Pustekuchen. Überhaupt keine Ahnung. Ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich aber Glauben, dass ich weiß, wo der Hase langläuft. Aber wir sollten uns öfter mal auskippen, damit das hineingekippt werden kann. Er mit seinem Heiligen Geist. Und nicht nur so ein bisschen, sondern ich habe jetzt leider keinen... ich will hier keine Sauerei machen. Ne? Aber wenn Gott dieses Glas voll macht mit seinem Heiligen Geist, dann wird es überlaufen. Nicht oben nur bis zur Kante, sondern läuft es über, weil er schenkt über Bitten und Verstehen. Und er möchte uns führen, lenken und leiten. Und er sehnt sich danach, dass wir dieses Abenteuer beginnen. Ich fand dieses Bild mit dem Segelschiff so toll. Ach, das hat mir richtig gefallen. Weil wir müssen auf diesem Boot nur eins tun. Die Segel hissen. Alles andere ist sein Part. Alles andere ist sein Part. Ganz leicht eigentlich. Aber das Problem, als ich da saß, hatte ich genau das Bild mit der Krone. Wir haben unsere Krone immer noch auf unserer Mummel. Das ist so. Sonst würden wir woanders stehen. Ehrlich, ich rede jetzt ehrlich, meine Krone habe ich leider immer wieder. Und selbst wenn ich sie abnehme und sage, hier, sie gehört dir, in einem richtigen Moment, wo du merkst, dein Herz, Gott zeigt dir dein Herz und siehst, boah, ich kann nicht, ich muss sie ablegen. Aber was machen wir? die sind manchmal richtig schlimm. Dann sagen wir wieder einen Moment, wow, diese Krone sieht aber fantastisch aus und ich will sie mir wieder zurücknehmen und ich setze sie mir wieder selbst auf den Kopf und bin mein eigener König, weil ich unabhängig sein will. Ha, was totaler Blödsinn ist, weil wir sind komplett abhängig. Wir sind abhängig von ihm. Und wir sind ein Strudelball in den Kräften, die um uns herum sind. Und es ist gelogen, und deswegen versuche ich sehr ehrlich zu reden, es ist gelogen, ich würde lügen, wenn ich diese Krone nicht immer wieder versuche, mir selbst aufzusetzen. Warum nur? Warum nur? Die Krone gehört nicht uns. Und wenn er uns die Krone zurückgibt, dann ist es eine Krone der Identität, nicht der Arroganz, Hochmut, sondern es ist nur eins. Es ist die Krone der Identität, dass du Königssohn und Königtochter bist. Das ist die einzige Krone, die uns gehört. Und die gibt er uns mit Herzen, mit Freude, mit Tränen wird es dir geben und er wird dich krönen, er wird mich krönen. Aber das geht nicht, wenn ich mir schon eine Krone selber aufgesetzt habe, weil ich glaube, ich weiß Bescheid. Ich bin der Durchschau hat. Ich bin derjenige, der richtig gute Typ ist, der hier vorne fantastische Predigen vielleicht machen kann. Aber was nützt das alles ohne Heiligen Geist, ohne übernatürliche Kraft, Zeichen und Wunder? Das ist nix. Das ist nix. Das ist Schall und Rauch. Das, was wir brauchen, ist nicht die Anerkennung von Menschen, sondern dass wir geliebt sind von ihm und dass mein Herz voller Leidenschaft zu ihm pulsiert. Das ist alles. Jesus ist alles, was wir brauchen. Amen. Und das ist es. Nichts anderes. Und egal, welche Dinge um uns herum passieren, alles versucht uns immer wieder da rauszuholen, ob es Schicksalsschläge sind oder sonstiges. Gott tut Wunder. Katja und ich erleben das zurzeit andauernd. Ob es nun die Heilung von meinem Papa ist, von Krebs, oder wird einfach Dinge geschenkt bekommen. Und deswegen finde ich es so gut, die kleinen Dinge sind die schönsten Aufmerksamkeiten. Dafür müssen wir unseren Horizont öffnen. Jedes Geschenk, was er dir schenkt, ist aus dem Himmel. Und wir sagen dazu so schnell, ja super, Dankeschön. Und vergessen die Wertschätzung für das, was er für uns hat. Amen.